Die Epistel steht im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 15. Kapitel. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Dadurch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade ist mit mir. Und nun, ich oder jene, so predige ich, predigen wir und so habt ihr geglaubt.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das zentrale Thema von Ostern, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus, die war von Anfang an auch umstritten. Auch die Gemeindeglieder von dem Apostel Paulus in Korinth, von der Gemeinde, die er gegründet hatte, die haben gefragt, kann das denn sein mit der Auferstehung? Ist das denn überhaupt bewiesen? Und in einem langen Kapitel in seinem ersten Korintherbrief, nämlich in dem 15. Kapitel, ist der Apostel Paulus darauf eingegangen. Den Anfang dieses Kapitels haben wir als Epistellesung ja gerade gehört. Da überlegt Paulus, gibt es denn Zeugen für diese Auferstehung? Und da nennt er die namentlich teilweise, also der Kephas, der Petrus, die ganzen Apostel, die Frauen. Und dann sagt er, mehr als 500 Christen haben auch den Auferstandenen gesehen. Und dann noch er zuletzt als unzeitige Geburt, also sozusagen als Nachzügler, auch er Paulus, ihm ist der Auferstandene erschienen. Und damit will er schon zunächst einmal begründen, also die Auferstehung, die ist so gut bezeugt. Also wenn man vor Gericht einen Fall hätte und Zeugen aufrufen würde für eine Sache, ob die stimmt, dann würde kein Richter sich die Mühe machen, 500 Zeugen vor Gericht zu holen. Vielleicht 5, vielleicht 10, wenn die Sache ein bisschen umstritten ist. Paulus hat gesagt, es gibt 500 Zeugen und mehr und die leben alle noch. Die meisten leben noch, so hat er geschrieben. Und so geht es dann weiter in dem ganzen Kapitel 15. Da geht er auch auf andere Fragen ein. Ist Auferstehung der Toten überhaupt möglich? Kann man auch Christ sein, ohne an die Auferstehung zu glauben? Welche Folgen ergeben sich aus der Auferstehung von Jesus? Wie hängen Auferstehung von Jesus und unsere eigene Zukunftserwartung, also die Erwartung, dass wir einmal auferstehen werden, zusammen? Wie verhält sich unser irdisches Dasein zum Dasein des Auferstandenen? Und wie dürfen wir uns unsere Auferstehung vorstellen? Was wird da genau abgehen? Der Predigtext von heute, der ist der Abschluss dieses 15. Kapitels des 1. Korintherbriefes und den lese ich Ihnen jetzt einmal vor. Und da geht es um die Frage, ja, wie ist es denn dann mit uns, wenn wir auferstehen? Also was heißt dann Auferstehung des Fleisches? Was wird das für ein Leib sein? Und wie soll das überhaupt passieren, dass wir dann wieder einen Leib haben? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Paulus schreibt dazu Folgendes. Das sage ich aber, liebe Brüder, Schwestern sind mir mitgemeint, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch wird das Verwesliche nicht ererben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen von dem Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus stellt in diesem Abschnitt einige Dinge, einige Fakten, nenne ich es einmal, fest. Was sagt er? Das erste ist, Ostern bedeutet nicht nur, dass Christus damals auferstanden ist. Dann wäre es ein gut bezeugtes Ereignis von damals vor 2000 Jahren. Sondern es bedeutet auch, dass wir, die wir zu Christus gehören und in Christus sind, selbst auch auferstehen werden. Und deswegen ist die Osterbotschaft, die wir jedes Jahr wieder neu verkündigen und das, woran wir jedes Jahr neu erinnern, deswegen ist es jedes Jahr immer wieder neu aktuell. Aktuell, weil es uns selbst betrifft, uns, unsere Zukunft. Ostern und Ewigkeitssonntag gehören zusammen und es ist auch in vielen Gemeinden ein guter Brauch, Ostern, den Ostermorgen, auf dem Friedhof zu beginnen, dort zu feiern, weil wir die Auferstehung der Toten erwarten. Es ist nicht nur Jesus damals auferstanden, wir erwarten auch die Auferstehung der Toten. Das ist das Erste, was hier verkündigt wird bei Paulus. Das Zweite, er denkt dann drüber nach, wie ist es dann mit dem Leib? Also wir glauben ja nicht nur, dass die Seele in den Himmel fliegt und der Leib dann zurückbleibt und dann nur noch die Seele bei Gott ist, sondern wir glauben ja an die Auferstehung des Fleisches, wie wir auch gerade im Glaubensbekenntnis gesagt haben. Jetzt weiß jeder, was passiert, wenn ein Mensch beerdigt wird und dann nach 20 Jahren das Grab wieder freigeräumt wird, was da dann übrig ist. Und man fragt sich, ja, wie soll denn das, die Knochen oder die Asche vielleicht nur noch, wie soll denn das auferstehen und dann wieder ein Leib sein? Paulus sagt, es ist ganz klar, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Sprich, wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass wir genauso einen Leib wieder bekommen aus Fleisch und Blut, wie wir ihn jetzt haben. Der Auferstehungsleib, der wird anders sein, der wird heiliger, beständiger sein als unser Leib jetzt. Den Unterschied, den sehen wir ja schon in den Erscheinungen des auferstandenen Jesus gegenüber seinen Jüngern. Es war nicht einfach nur so, dass er nach 3 Tagen, was ja medizinisch gar nicht geht, wieder reanimiert worden ist und dann seinen alten Leib wieder hatte, sondern er hatte einen Leib, er konnte essen und trinken, er konnte aber auch plötzlich erscheinen und plötzlich weg sein. Er konnte quasi durch Wände gehen. Es war ein anderer Leib mit einer anderen Herrlichkeit und anderen Mächtigkeit als unser irdischer Leib. Und so sagt der Apostel Paulus, so wird es auch mit unserer Auferstehung sein. Wir werden einen anderen Leib bekommen, einen geistlichen Leib und nicht einen fleischlichen Leib, so nennt er das. Und sollte Christus noch zu unseren Lebzeiten wiederkommen, was ja sein kann, dann wird es auch nicht so sein, dass wir mit unserem Körper jetzt dann einfach in Gottes Reich hineingehen werden, sondern da sagt er, wir werden verwandelt werden, wir werden einen anderen Körper bekommen. Dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Ein Bild, vielleicht passt es nicht wirklich, aber manchmal passiert es gerade so um Feiertage wie um Ostern, dass die Müllabfuhr anders kommt als sonst. Und dann kann es sein, dass wir dann so früh im Bett liegen, um 5 oder 6. Und die Adelheid zu mir dann sagt, Robert, hast du die Mülltonne raus? Nein, sage ich. Dann, sie sagt, ich auch nicht. In der Ferne klappern schon die Müllautos. Und dann mache ich das, ich ziehe mir schnell was drüber. Also ich habe einen Schlafanzug an, ziehe mir also schnell eine Hose an, irgendeinen Mantel drüber, renne raus. Es sieht so aus, als wäre ich angezogen, und schnell die Mülltonne raus und dann wieder zurück ins Bett. Dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Was uns zuletzt aber erwartet, wird aber noch viel mehr sein, als dass man sich nur schnell was drüber zieht. Sondern das wird so sein, dass wir dann wirklich die alten Klamotten nicht mehr haben und auch nicht mehr brauchen, also diesen Leib aus Fleisch und Blut, sondern ganz neue Klamotten von Gott bekommen, einen ganz neuen Leib. Es wird eine Verwandlung sein. Es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. So verkündet es uns der Apostel Paulus. Vielleicht hilft der Gedanke, was wir in der Natur ja jetzt immer wieder erleben: Eine Raupe puppt sich ein und wird dann irgendwann zum Schmetterling. Die Raupe, die kann nur ganz langsam auf dem Blatt kriechen. Der Schmetterling aber erhebt sich in die Luft und kann fliegen. Und er entfaltet eine ganz andere Schönheit, als so eine Raupe es täte. Es ist ein schönes Bild, eine schöne Metapher für das, was vielleicht an Verwandlung passiert mit uns in unserer Auferstehung. Und es wird dann aber trotzdem noch mal ganz anders und viel herrlicher sein am Ende. Ein viertes, was der Apostel sagt, es wird plötzlich geschehen. Paulus schreibt plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Es ist also nicht so, dass die Erlösten so allmählich in den Himmel hineinsickern, sondern ein punktuelles Ereignis wird erwartet. Früher war im Militär die Posaune das Zeichen zum Angriff oder zum Rückzug. Für unsere Feuerwehrleute ist es bis heute noch die Sirene, wenn sie heult, dann heißt es ausrücken. Es ist irgendetwas passiert, wir müssen in den Einsatz. Die letzte Posaune, von der Paulus hier spricht, die gibt das Signal für jenes Ereignis, von dem Jesus ja auch sagt, wenn er wiederkommen wird, das wird für uns hier auf der Erde sein, wie wenn ein Dieb in der Nacht kommt, also auch plötzlich und unerwartet ist er da. Das fünfte und letzte. Paulus sagt, was da passieren wird, dafür gibt es ein passendes Wort. Sieg. Gleich dreimal kommt es in unserem Abschnitt vor. Zunächst in einem Zitat aus dem Propheten Jesaja. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und dann noch einmal, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt hören wir zurzeit ja viel von schlimmen Kriegen und der Hoffnung auf Sieg, vielleicht auch Niederlagen. Dieser Kampf ist hier nicht gemeint. Es ist nicht gemeint der Sieg der Ukraine über die Russen oder der Sieg der Russen über die Ukraine. Es ist nicht gemeint der Sieg Israels über die Palästinenser oder umgekehrt. Es ist nicht gemeint das irdische Blutvergießen, sondern hier ist gemeint der Kampf der gottfeindlichen Mächte gegen Gott. Der Kampf des Bösen gegen das Gute. Der Sieg über die Sünde, der Sieg über den Tod. Und Paulus sagt, die Auferstehung bedeutet im Grunde, dass Gott siegt über all diese bösen Mächte. Und deswegen passt es, wenn viele Osterlieder, was uns vielleicht erstmal befremden mag, kriegerische Metaphorik haben. Die reden von Krieg und Sieg. Das war ein wunderbarer Krieg, da Tod und Leben rangen. Ich glaube, das wäre die vierte Strophe von dem Lied 101. Können Sie mal nachlesen. Also da wird immer wieder, oder von Victoria, das heißt ja Sieg, gesprochen. Also, es passt, weil es geht darum, dass Gott triumphiert, dass Gott siegt über das Böse. Diesen Osterjubel, diese Siegesfreude, die uns heute schon bewegen darf, verstehen wir nur vom Ende aller Zeiten her. Vom jüngsten Tag her, den wir erwarten. Was mit der Auferstehung von Jesus gesetzt ist und begonnen hat, das wird am Ende aller Zeiten seine Vollendung finden. Dieser Gedanke ist wichtig, gerade wenn wir auf das Böse, was in der Welt noch tobt und sich noch austobt, hinschauen. Also auf die Kriege, die eben noch geführt werden, auf das Blut, das eben noch vergossen wird, darauf, dass die einen von den anderen unterdrückt werden. Da kann einem ja die Frage kommen, ja, wo ist denn der Sieg? Der wird hier verkündet, aber er ist doch irgendwie noch gar nicht da. Wir sind mitten im Kampf. Die Theologen sagen sogar, wir sind Ecclesia Pugnans, kämpfende Kirche, noch. Aber Gottes Kampf gegen das Böse hat kein ungewisses Ende. Wir kämpfen noch und feiern doch schon gerade am Osterfest mit den Engeln Gottes und mit den Erlösten Gottes seinen Sieg über das Böse. Ganz gewiss, der Tod ist verschlungen von dem Sieg. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.